Dave Nickels ist Herausgeber des Buchs The End of Physiotherapy, also das Ende der Physiotherapie. Erstmal ein krasser Titel, wird man erstmal stutzig. Und genau das hat er eben auch in seinen 45-Minuten-Vortrag geschafft, dass die Gesichter irgendwie immer nicht länger wurden, aber das ist ja, weil er eben genau sagt, wir müssen das Ganze größer denken, wir müssen uns selber definieren. Es gibt einen sozialen Wandel, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel, einen technologischen Wandel, Digitalisierung und so weiter. Die Patienten verlangen jetzt was anderes als vor 20 Jahren. Also bitte macht euch Gedanken, seid kreativ, startet los. Und das hat sehr, sehr viele Fragezeichen in den Köpfen produziert und danach war eben so dieses Get-Together, da wurde auch sehr viel sich darüber ausgetauscht und so ein bisschen die Frage gestellt, ja, puh, jetzt hat er das so in den Raum geworfen, aber was machen wir denn jetzt damit?
Die Physiotherapie ist am Ende. Das war die These des Auftaktredners auf dem Forschungssymposium Physiotherapie vergangene Woche in Hildesheim. Der besagte Auftaktredner war Dave Nickels. Er hat seiner provokanten These ein ganzes Buch gewidmet und wohl bei allen Teilnehmerinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit uns teilt Claudia Czernik ihre Eindrücke von dem Symposium und dabei steht wie immer die Frage im Mittelpunkt, wohin sich die Heilmitteltherapie zukünftig entwickelt. Laut Dave Nickels gehen kleinteilige Fragen wie bekomme ich das operierte Knie wieder beweglich, wie korrigiere ich die Fußfehlstellung oder mit welchen Handgriffen triggere ich welchen Schmerzpunkt einfach nicht mehr weit genug. Die Welt verändert sich schneller denn je und damit auch das Anforderungsprofil an Therapeuten. Was das konkret heißt und wie wir die Physiotherapie wieder an den Start bringen können, diskutieren wir in den kommenden 30 Minuten. Viel Spaß dabei.
Hallo Claudia, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Podcast Praxen der Zukunft.
Ja, hallo, freut mich wieder hier zu sein.
Wir haben uns beide vor einigen Monaten getroffen und auch kennengelernt und haben in der Podcast-Folge darüber diskutiert, wie dein Werdegang so ist als Physiotherapeutin, die jetzt Public Health studiert und den Anspruch hat, mit dem dort und in der Ausbildung erworbenen Wissen ja einen Beitrag zu leisten in der Gesundheitsversorgung, in der Heilmitteltherapie, und haben da viel darüber gesprochen, wie geht's mit der Akademisierung weiter, wie sind die Perspektiven von Therapeuten, die einen akademischen Werdegang hinter sich haben, wie kann man das Wissen der Akademiker überhaupt nutzen in der Praxis und so weiter und so weiter. Und die Folge kam ziemlich gut an.
Dankeschön, das freut mich.
Heute sitzen wir zusammen, weil du am Wochenende jetzt auf einem Forschungssymposium warst, auf einem Forschungssymposium Physiotherapie von der Deutschen Gesellschaft für
Physiotherapie-Wissenschaften. Wahnsinn. So ein bisschen schwer auszusprechen, das scheitert da auch manchmal.
Auch spannend, was es dann alles so gibt. Ich habe noch nie was davon gehört und habe mich gefreut, dass du kurz vorher ein Zeichen gegeben hast, dass du da hinfährst und wir mal so uns schon mal ausgetauscht haben, was so deine Erwartungshaltungen waren. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn zum Forschungssymposium Physiotherapie gefahren?
Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr offen. Ich habe mich total gefreut, dass es sowas gibt. Ich hatte auch vorher irgendwie ja wenig davon mitbekommen und ja, hatte so ein bisschen auch ein Fragezeichen im Kopf, was mich da wohl so erwartet. Ich weiß nicht, einige wissen vielleicht, dass ich immer so ein bisschen twitter und ich hatte auch so ein bisschen an die Follower, so eine kleine Follower-Frage gestellt. Was sind denn eure Erwartungen? Was wollt ihr denn eigentlich wissen? Was interessiert euch? Vor allem für die halt natürlich, die auch nicht die Chance haben, da hinzufahren, nach Hildesheim. Und da waren eben viele Fragen jetzt speziell, wie kommt die Wissenschaft an die Behandlungsbank? Also wie kann man das schaffen, da einen besseren Transfer hinzustellen? Manche haben sich auch so Tests, standardisierte Tests für die Hosentasche gewünscht. Also es war wirklich die große Frage, diese große Wissenschaft, Therapiewissenschaft, was ist das überhaupt, diese großen Studien, wie kann ich die konkret eben in meiner Praxis oder konkret an der Behandlungsbank eben auch umsetzen? Genau, und das war so ein bisschen auch das, was ich mir so unter Physiotherapieforschung, ehrlich gesagt, vorgestellt habe.
Als du dann angekommen bist und die ja dann an dem Kongress teilgenommen hast, hast du Antworten gefunden auf diese Fragen?
Zum Teil, also es war natürlich ein buntes Programm. Es gab sehr viel an klassischer Physiotherapieforschung, die ich sozusagen erwartet hätte. Also dass da verschiedene Tests am Sprunggelenk untersucht worden zum Beispiel. Es gab auch eine Posterausstellung, wo Studierende und Mitarbeitende die eben in der Physiotherapieforschung tätig sind, ihre Poster vorgestellt haben. Das war wirklich, ich sag mal, klassisch, oftmals so, ja, eine klassische Studienlage, wirklich nah an der evidenzbasierten Medizin dran. Das hatte ich so total erwartet, aber es gab auch einige, ja, ich meine, es war auch überschrieben mit neue Fragen der Theoriebildung also wie Theorie und Empirie zusammenkommen. Das hat mich schon mal so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich eigentlich so die Physiotherapie nicht kenne, dass sie diese großen übergeordneten Fragen stellt. Und tatsächlich saß ich dann zum Beispiel auch im Sektionstreffen drin von der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaften, wo eben über diese Modell- und Theoriebildung auch diskutiert wurde. Und da, das war für mich nochmal ein ganz neues Feld, was ich so vorher noch gar nicht kannte, ehrlich gesagt.
Auch aus der Perspektive desjenigen, der sich jetzt mit der ganz praktischen Therapie beschäftigt, was ist denn bitte Modell- und Theoriebildung? Was können wir einfachen Arbeitenden oder was können sich denn ja die arbeitenden Therapeuten darunter vorstellen?
Klar, da sprichst du schon mal ein sehr ja wichtiges, meiner Meinung nach, so ein bisschen Problem an, dass die Wissenschaft eben sehr oft immer sehr auf diesen Elfenbeinturm gehoben wird und sowas ganz Großes, ganz Besonderes dargestellt wird. Und wie können wir Kleinen arbeiten? Das ist natürlich total Quatsch. Also die bedienen sich ja irgendwie gegenseitig und die Wissenschaft würde es nicht geben, ohne auch kleine, ne, also das ist, ich finde diese Klein und Groß ist so in den Köpfen drin, aber eigentlich irgendwie total doof, das schon mal an der ersten Stelle.
Das war mir natürlich bewusst gestänkert,
ich weiß, aber
wir nehmen es gerne gleich zurück.
Genau, ja, natürlich, die Frage ist, warum brauchen wir Theorien, warum brauchen wir Modelle? Und die Antwort liegt eigentlich ziemlich nahe, wenn ich jetzt einfach mal auf die Straße gehen würde, fragen würde, was ist denn eigentlich Physiotherapie? Würde ich, glaube ich, 1 Million verschiedene Antworten geben, weil, ja, weil vielleicht hat sich da auch niemand so wirklich drüber Gedanken gemacht oder man beginnt immer einfach was zu machen. In der Ausbildung beginnt man das so zu machen, dann definiert man das irgendwie für sich. Aber Theorien und Modelle haben eben den Anspruch, so einen größeren Rahmen zu geben, zu sagen, okay, wir definieren jetzt überhaupt mal den Begriff Bewegung. Wir machen jetzt zum Beispiel ja aus empirischen, also aus Befunden, die jetzt in der Praxis, ich begleite jetzt Leute, ich gucke mir Leute an, ich mache Studien. Und daraus entwickle ich jetzt zum Beispiel eine Handlungstheorie. Also was sind denn Abläufe, die immer wiederkehren? Ich beschreibe das zum einen und dann hat man so einen Überblick, was, ich nenne es jetzt mal so, was machen denn die Leute eigentlich in der Praxis?
Und bei Modellen ist ja, also Modell ist ja dann am Ende auch nicht viel mehr als eine Landkarte, die für einen bestimmten Zweck erstellt wurde. Und Landkarten können ja ziemlich unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob mich die Straße interessiert, die mich irgendwo hinbringt oder ob mich interessiert, welche Gesteinsarten in welcher Region zu finden sind oder wie hoch eine bestimmte Region gelegen ist, sodass ja der Blickwinkel eine große Rolle spielt beim Modell. Welchen Blickwinkel nimmt dann eigentlich die Physiotherapie ein, wenn es um die Gesundheitsforschung geht?
Das war auch ein total spannender Diskussionspunkt, weil so in der Wissenschaft gibt es verschiedene Methoden. Also es gibt zum Beispiel ganz quantitativ Methoden, wo man einfach, ich sag mal, zählt. Ne? Es gibt qualitativ, wo man eher beschreibt, versucht eben in diese Modellbildung zu gehen. Und die Frage war natürlich, was brauchen wir eigentlich für eine Art von Wissenschaft für die Physiotherapie? Also wir müssen uns ja meistens noch Bezugswissenschaften bedienen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie forscht denn die Pädagogik, wie forscht denn die Medizin, wie machen das andere Bereiche. Und ja, das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt erstmal an der Zeit für sich, für diesen Bereich Physiotherapie zu definieren, welche Methoden brauchen wir und vor allem auch, welche Outcomes wollen wir definieren. Also ist es uns jetzt wichtig zu sagen, die Patienten müssen den Arm um 3 Grad besser bewegen können im Ellenbogengelenk? Oder müssen wir nicht eher fragen, können wir irgendwie einen Outcome-Parameter finden, das eher beschreibt, ob es dem Patienten besser geht? Und was möchte denn der Patient, die Patientin überhaupt? Wie beschreibt er denn selber, ob es ihm besser oder schlechter geht? Also da ist man total noch am Anfang. Man darf natürlich auch nicht verkennen, dass so die Physiotherapie erst ungefähr so 100 Jahre alt ist. Also das sind alles Prozesse, die irgendwie jeder Beruf so ein bisschen durchmacht, für sich erstmal ein Selbstverständnis zu finden und auch die richtigen Methoden zu finden.
Spannende Diskussion, die sich um Ziele anordnet, oder? Also die tatsächlich ja, und es wird ja noch komplizierter, wenn man sich drüber nachdenkt, dass die Ziele von Patienten ja auch so unfassbar unterschiedlich sein können und ja auch sehr stark von deren Gedankenwelt, von deren Lebensstruktur und Lebensumfeld ja her geprägt ist. da qualmt einem direkt der Kopf, wenn man dann versucht, daraus ein einheitliches Ziel für die
Physiotherapie zu bekommen. Sehr komplex, ja. Ja, total. Und das ist jetzt auch, was auch so ein bisschen dieses Symposium, glaube ich, dafür stand, ist so ein bisschen diese neue Wege in der Therapie zu gehen. Ich weiß nicht, sicher kennen ja viele auch dieses biopsychosoziale Modell, was eigentlich so ein bisschen der Klassiker ist, wo im Moment oder ja lange Jahre immer dieses Bio, also der Körper, der Mensch auf der Behandlungsbank sozusagen im Zentrum stand. Und man ganz lange darüber gestritten hat, wo man welche Hand hinlegt, welche Struktur mobilisiert, was da eigentlich genau in der Struktur passiert. Aber man hat sehr lange vergessen, darüber nachzudenken, dass es immer noch Mensch ist, der ein familiäres, ein soziales Umfeld hat. Die Krankheit hat sich entwickelt. Also so dieses Ganze, wo in welche sozialen Strukturen ist er eingebettet? Was braucht er eigentlich oder sie, wenn sie nach Hause geht und so weiter? Also das ist auch ein Umdenken, was gerade stattfindet. Und es erfordert natürlich auch wieder neue Definitionen von diesen Zielstellungen und erfordert natürlich auch die Patienten da bei dieser Zielstellungsformulierung auch mehr mit ins Boot zu holen.
Auch spannend, wenn man dann sich, wenn man dann so die ganze Emanzipation von Ärzten sich vornimmt, dann ist ja im Moment ist ja der Arzt derjenige, der einen ziemlich klassischen funktionalen Auftrag schreibt. Er will eine funktionale Therapie, wenn er die möchte, dann gibt er eine Verordnung an den Therapeuten, an den Heilmitteltherapeuten. Und wenn er irgendeine andere Art von Therapie möchte, dann schreibt er ein psychologisches Rezept aus. Mhm. Und wenn wir da eine Emanzipation erleben durch den Direktzugang, dann ist ja tatsächlich schon auch die Frage, wie sehr beziehen Physiotherapeuten all diese Aspekte überhaupt mit ein?
Klar, also das fängt natürlich in der Ausbildung schon an, ne? Also nur wenn man diese Dimensionen auch in der Ausbildung schon vermittelt bekommt. Und das ist natürlich ist es ein Wissen, ein Wissenstransfer, auch ein Wissen über zum Beispiel auch Kommunikation und so weiter, aber es ist auch ganz viel eine Übungssache, die sich natürlich dann auch im praktischen Handeln, in der Berufserfahrung, wenn man eben in solche Situationen dann auch geworfen wird, auch entwickelt. Ne? Also das ist immer so beides. Ich muss es zum einen wissen, aber ich muss es eben auch zur Anwendung bringen wollen und können. Und bei diesem Können sehe ich so in unserem deutschen System halt noch so das große Fragezeichen, weil wir eben so reglementiert sind mittlerweile, oder nicht mittlerweile, sondern immer noch leider, dass es wahrscheinlich auch schwierig wird für viele, wenn sie ganz tolle Ideen haben, die wirklich anzubringen.
Inklusive der ganzen Fragen nach, wer ist dann eigentlich noch so im Gesundheitssystem unterwegs, wer hat den Patienten auch? Also eigentlich sind wir dann ganz automatisch wieder bei allen Aspekten der Interdisziplinarität, der Interprofessionalität. Mhm. Und wer ist dann eigentlich in dem Netzwerk der umliegenden Praxen, der umliegenden anderen Dienstleister im Gesundheitswesen noch so tätig? Und wer ist derjenige, der diesen Patienten jetzt eigentlich viel besser helfen kann? Also es geht ja nicht darum, als Physiotherapeut jetzt eine psychologische Betreuung vorzunehmen, sondern es geht aber darum, schon zu verstehen, dass es auch psychologische Aspekte gibt und dass, wenn bestimmte psychologische Aspekte auftreten, man dann einfach in den Austausch geht und zumindest dann sich auch eingesteht, dass man selber irgendwie mit seinem rein biologischen
Hands-on, genau,
Perspektive dann an einem Punkt ist, wo man dann doch besser jemand anders fragt, ob er nicht nochmal eine Idee hat oder vielleicht sogar dem Patienten besser helfen könnte.
Genau, auf jeden Fall. Und das muss natürlich auch das System in gewisser Weise ermöglichen. Ne? Also nicht nur, dass es irgendwie finanziell berücksichtigt werden muss, auf jeden Fall, dass so ein interdisziplinärer Austausch auch stattfinden kann, soll, darf und muss, sondern eben auch ja diese Strukturen dafür bildet, dass sowas eben passieren kann, dass ein Austausch erwünscht ist.
Ja, hochinteressant. Und da muss man sich dann eingestehen, dass selbst... wenn ich für unsere Praxen rede, dann ist ja so, dass wir das Interdisziplinäre großgeschrieben haben, aber am Ende ja auch nur sehr begrenzt interdisziplinär leben, weil wir eben dann interdisziplinär auch nur als Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie beschreiben und eben keine wenig Austausch dann oder für meinen Geschmack eben viel zu wenig Austausch noch mit Ärzten haben, viel zu wenig Austausch haben mit Neuropsychologen, viel zu wenig Austausch haben mit Kinderpsychologen, Kinderärzten, Sozialarbeitern und so weiter und so weiter. Da kann man tatsächlich ja Interdisziplinarität noch viel, viel größer denken.
Ja, und wenn du gerade sagst, größer denken, fällt mir ein, jetzt nochmal Rückbezug aufs Forschungssymposium. Der Freitagabend war für viele so das Highlight, weil Freitagabend war Dave Nichols, ein Professor für Physiotherapie aus Neuseeland, zugeschalten. Bei ihm war es 6:30 Uhr morgens, das war sehr witzig. Er hat gemeint, er hat noch nie so früh eine Vorlesung gehalten, aber er hat einen Vortrag gehalten. Dave Nickers ist Herausgeber des Buchs The End of Physiotherapy. Anderthalb Jahre ist es jetzt her. Also das Ende der Physiotherapie, erstmal ein krasser Titel, wird man erstmal stutzig. Und genau das hat er eben auch in seinen 45-Minuten-Vortrag geschafft, dass die Gesichter irgendwie immer nicht länger wurden, aber das ist, ja, weil er, ich würde ihn so ein bisschen als Vordenker bezeichnen, er eben genau sagt, wir müssen das Ganze größer denken, wir müssen uns selber definieren. Es gibt einen sozialen Wandel, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel, einen technologischen Wandel, Digitalisierung und so weiter. Die Patienten verlangen jetzt was anderes als vor 20 Jahren. Also bitte macht euch Gedanken, seid kreativ, startet los. Und das hat sehr, sehr viele Fragezeichen in den Köpfen produziert. Und danach war eben so dieses Get-Together, da wurde auch sehr viel sich darüber ausgetauscht und so ein bisschen die Frage gestellt, ja, jetzt hat er das so in den Raum geworfen, aber was machen wir denn jetzt damit?
Hochinteressant für alle, die sich so gerne darüber lustig machen und diese bunten Kärtchen bei sich irgendwie am Umkleideschrank hängen haben, dass, ach ja, Physiotherapie, dann sind doch die mit der Massage, das... sich darüber aufzuregen oder lustig zu machen, ist die eine Sache, nur für sich mal die Frage zu beantworten, warum gibt es denn eigentlich Physiotherapeuten und warum mache ich diesen Job, diese Arbeit? Das ist ja schon etwas, was man bei einem selber anfängt, bei jedem von uns die individuelle und dann ja auch wieder kollektiv. Und du hattest das eingangs gesagt, was ist Physiotherapie eigentlich? Wenn man 100 Leute fragt, hat man 100 Antworten. Ich befürchte, dass das können wir uns vielleicht von guten Unternehmern abgucken, wenn man fragt, wenn man nach Apple fragt oder nach BMW fragt, und was ist BMW und was ist Apple, dann wird es da eine ziemlich klare Antwort geben. Mhm. Und ich glaube, dass die sich einfach im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht haben, wofür sie eigentlich stehen wollen und warum es diese Marke gibt und welche konkreten Bedürfnisse, welche konkreten Probleme diese Marke adressieren soll.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, fängt im Individuum immer an und ist ja irgendwie auch so eine Frage der Identität so ein bisschen. Ich meine, klar, ich glaube, ich wäre mir ziemlich sicher, wenn ich diese Frage jetzt stellen würde, 100 Leuten, was ist Physiotherapie, würden 75 mindestens Massage antworten. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Und da ist natürlich an uns so ein bisschen auch die Frage, was können wir denn dafür tun, dass nicht 75% der Leute Massage antworten, sondern dass wir uns eben mit den Qualitäten, die wir haben, uns auch mehr bewusst sind, was wir eigentlich können, unsere Stärken bewusster machen, bewusster darstellen, dafür Worte finden, Sprache finden, die auch kommunizieren und uns eben von diesem Massage-Ding einfach mal lösen und natürlich auch vielleicht ganz andere Aufgabenbereiche. Ich denke zum Beispiel so Richtung Prävention. Da haben wir so viel Potenzial noch, so viel ungenutztes Potenzial, dass wir nicht diejenigen sind, die die Patienten dann erst bekommen, wenn es schon zu spät ist sozusagen, sondern dass wir uns viel mehr vorher schon einbringen können. Das braucht aber natürlich eine systemische Veränderung. Also das ist ja jetzt so über so ein bisschen Nischenfindung irgendwie möglich, aber im Großen und Ganzen sind wir da eigentlich noch gar nicht so dabei.
Das ist richtig und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns halt so viel mit dem, was machen wir eigentlich? Machen wir manuelle Therapie oder Osteopathie oder Bobart oder Wolter oder sowas? Oder das ist die Was-Frage und die zweite Frage ist so, wie machen wir das? Machen wir das irgendwie hands-on oder hands-off und machen wir das in, erbringen wir die Leistung in 15 Minuten oder in 30 Minuten? Das sind so die Diskussionen, die ich so wahrnehme und tatsächlich, wenn man die Frage erstmal klärt, warum erbringen wir eigentlich unsere Leistung und warum sind wir eigentlich überhaupt Therapeut geworden? Und dann ist man, glaube ich, sehr schnell bei den etwas größeren Problemen, auch die ein Patient hat, und bei den etwas größeren Problemen, die wir dann lösen könnten. Und dann ist tatsächlich das, was du eingangs gesagt hattest, dieses Wie, was mache ich wie, ja, dann 3 Grad mehr Neigung in dem und dem Winkel oder sowas, sind dann totale Wie-Fragen, die uns aber in der Positionierung als Therapeuten, als Physiotherapeuten, aber auch insgesamt als Heilmitteltherapeuten überhaupt nicht dienlich. Und ob die Frage, ob die 3% Neigung jetzt da sind oder nicht, ob das jetzt eigentlich an der Lebensqualität oder einem konkreten Ziel des Patienten was bringt oder nicht, ist tatsächlich auch etwas, was wiederum super individuell ist. Soll heißen, wenn wir mehr das Warum diskutieren, warum gibt es Physiotherapie und wozu sind wir da, das Ergebnis viel wertvoller sein könnte, als das ständige Diskutieren des Was machen wir und wie machen wir das.
Ja, und die Fragen, die du jetzt auch beschreibst, habe ich so auch, also Da waren ja rund 300 Teilnehmende bei dem Forschungssymposium auch, viele Studierende auch dabei, viele ja so Studierende von Bachelor-, Masterstudiengängen Therapiewissenschaften. Und natürlich, ne, so ein Studium regt natürlich dazu auch so ein bisschen an, zu fragen, warum. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Warum-Frager, die wir gerade, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, produzieren, die jetzt auf den Markt kommen und die wollen natürlich irgendwie auch Antworten haben, die wollen für sich Antworten finden und das braucht eben auch mehr Handlungsspielräume. Es gibt eine ganz interessante Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, die VAMOS-Studie, die eben, das ist eine Verbleibsstudie von den ersten Physiotherapie Studiengängen und oder Therapiestudiengängen in Nordrhein-Westfalen und die hat genau das zum Ergebnis gebracht. Also es braucht eine bessere Vergütung, ja, aber es braucht eben vor allem neue Handlungsspielräume. Also einfach größere Felder, ich nenne es jetzt mal einfach, wo die Therapeuten sich austoben dürfen, wo sie eben diese Kreativität leben dürfen und da diese anderen Aspekte, die ja Patienten irgendwie auch mitbringen, da nochmal individueller anbringen können und Lösungen finden, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten.
Im Kontrast zu dem, was du gerade gesagt hast, wird der Dave Nichols ja wahrscheinlich auch beschrieben haben, wie die Physiotherapie heute denn aussieht, die denn am Ende ist.
Ja, genau. Also ich meine, er hat so in diesem Vortrag eingangs so vier Fragen aufgeworfen, also oder so klassische Physiotherapie-Fragen. Wie bekomme ich denn jetzt Herrn Meier wieder schnellstmöglich auf Arbeit zurück? Wie schaffe ich, dass dieses Kind jetzt wieder laufen kann? Also so klassische Fragen. Und seine These ist eigentlich, ja, wir können doch eigentlich schon viel weiter vorne anfangen und fragen, ja, warum ist denn überhaupt Herr Müller jetzt hier bei uns? Und warum haben wir es nicht geschafft, ihn so gesund zu erhalten, dass er gar nicht erst ja zu uns hätte kommen brauchen? Vielleicht hätten wir vorher schon tun können zum Beispiel.
Total spannender Aspekt, der bei uns immer wieder aufkommt in den Gesprächen. Und ich kann mich an das Gespräch mit der Maike erinnern, als Kindertherapeutin, auch Physiotherapeutin aus Hamburg, die gesagt hat, es wäre so schön, wenn wir durch die Aufklärung erschaffen, dass Eltern ihre Kinder in der natürlichen Entwicklung zumindest mal nicht hemmen. Mhm. Ja, und da ja, wäre wahrscheinlich der Überbegriff dann die Prävention, Primärprävention, einfach so dafür zu sorgen, dass wir an den richtigen Stellen schon die richtigen Leute informieren und aufklären, was sie in dem Stadium tun können, in dem halt noch keine Defizite aufgetreten sind, noch keine Entwicklungsverzögerungen aufgetreten sind, um einfach die natürliche Entwicklung vielleicht nicht mal zu fördern, aber zumindest nicht zu hindern.
Genau, und das heißt ja jetzt nicht, vielleicht werden dann manche denken, ja, dann wären wir doch arbeitslos, weil dann sind ja alle gesund. Aber genau das könnte ja zum Beispiel auch ein neues Aufgabenfeld sein, der Physiotherapeuten. Ich meine, wir sind die Expertinnen und Experten für Bewegung. Und das Wissen, was wir alles haben, könnte man ja viel früher schon mit anbringen. Aber das braucht natürlich ein anderes System, das braucht andere gesetzliche Regelungen, das braucht ein Einbringen. Also ich finde, ja, es war ein riesen, ja, ich sag, nenne es jetzt mal Entdeckergeist und Aufbruchsstimmung auf diesem Forschungssymposium wahrzunehmen. Was ich so ein bisschen befürchte, ist, dass es eben an dieser Schranke der politischen Umsetzbarkeit irgendwie, ich hoffe es nicht, so ein bisschen zerbricht. Ne? Also es braucht jetzt natürlich eine Übersetzung von, wir haben es verstanden, wir wollen neue Wege gehen und jetzt müssen wir das irgendwie auch den Politikerinnen verkaufen und sagen, das können wir, das wollen wir machen, das sind unsere Ideen. Jetzt braucht es Gesetze, die uns mehr Handlungsspielraum geben. Und da ist gerade auch ziemlich mit den Ärzten oder der Ärzteschaft in Deutschland noch so ein ziemlich dickes Brett zu bohren, die zu überzeugen.
Kann ich verstehen, das ist ja so deine Spielwiese, die Politik, die Aufmerksamkeit, die man an der Stelle erzeugen kann, die zu erzeugen, da einen Beitrag zu leisten. Aus meiner unternehmerischen Sicht finde ich das, würde ich gleich gegenhalten, weil ich eben feststelle, dass ich bleibe bei der Maike. Die Maike hat auf Instagram mittlerweile irgendwie 12.000 Follower und hat dort eben eine Menge junge Mütter, eine Menge wahrscheinlich auch Väter, die sich einfach dort die Informationen holen, die sie brauchen, sage ich mal, um ihre Rolle als Mutter oder Vater besser ja erfüllen zu können und sich aufklären zu lassen. Und wenn doch Maike das schafft, 12.000 Leute auf ihrem Account zu bündeln, dann ist das halt, finde ich, eine beachtliche Leistung. Da steckt viel Arbeit drin. Aber es zeigt auch, dass ein Bedarf da ist. Mhm. Und wenn der Bedarf da ist, dann ist es halt so, dass wenn 12.000 Leute bereit sind, im Monat einen Euro zu bezahlen dafür, dass sie die Informationen von Maike bekommen, dann ist das tatsächlich jetzt einfach eine Relation, die dann auch dazu führt, dass Maike von dem Geld auch ganz gut leben könnte. Und das andere Beispiel, das alle so immer so negativ belegen, das sind Liebschau und Bracht, und auch das haben wir in dem Podcast hier schon oft, die zeigen ja, dass es irgendwo eine Nische gibt, die bedient werden, unternehmerisch bedient werden kann. Und es müssen ja auch keine großen Unternehmen sein, es können ja auch eben einzelne Leute sein. Also dass da Nischen sind, die unternehmerisch bedient werden können und dass es gar nicht unbedingt eine gesetzliche Änderung braucht, um seiner eigenen Verantwortung, seinem eigenen Warum irgendwie dann auch gerecht zu werden. Und wenn man auch selber das Ziel hat, eben mehr im Bereich der Primärprävention zu machen, dann auch zu machen und eben erstmal gute Inhalte zu liefern, damit Leute einen wahrnehmen und da eine Hilfe finden und im zweiten Schritt dann auch wird sich dann auch die Frage klären, wie man damit Geld verdient.
Klar, aber das ist total spannend, ne? Welche Wege geht man? Also da gibt es ja total 1000 Möglichkeiten, ne? Also ich jetzt, die gleich ein Policy Paper schreiben würde und da vor der Tür stehen würde, Leute, die jetzt eben so über individuelle Wege gehen, ja, das ist halt offen. Und das ist das, was auch Dave Nichols dann auf die Frage von dem Schüler, der da aufgestanden ist und gefragt hat, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Sie verunsichern mich total. Hat er geantwortet, naja, ich wollte sie ja nur so zum Denken anregen. So, denken Sie mal drüber nach. Ich werde Ihnen keine Antwort geben können, explizit. Ja, also bleibt total spannend, was da jetzt passiert und was draus gemacht wird. Und ich hoffe sehr, dass eben diese Energie, diese Gedanken, was ich dann wahrgenommen habe, dass es irgendwie genutzt wird und eingebracht wird, in welcher Form auch immer.
Und das ist schön, dass du das so gerade rückst. Der Grund, warum ich da bei dem politischen Thema so reagiere, ist tatsächlich, dass ich das total unterstützen kann, wenn man denn hingeht und einen Paper schreibt und damit versucht, oder eben auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, da Twitter, da eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und sich einzubringen, das Ganze so zu denken und eine politische Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist der richtige Schritt, finde ich, und der ist absolut unterstützenswert. Der falsche Weg aus meiner Sicht ist es eben einfach, das als Ausrede zu benutzen, nichts zu tun.
Ja, ne, total.
Das war, glaube ich, die Abgrenzung, bei der wir uns beide einig sind, dass es keinen falschen Weg gibt, solange man überhaupt irgendeinen Weg geht.
Ja, genau. Es ist jetzt so fast O-Ton von Dave Nichols
gewesen. Okay, sehr schön. Ohne ihn zu kennen, passt das ja ganz gut. So, die Physiotherapie ist am Ende.
Vielleicht, ja.
Am Ende in dem klassischen Denken wie bisher, am Ende irgendwie auch, weil es vielleicht einfach aufgrund des Fachkräftemangels ein Problem gibt in der Versorgung all der Patienten, die eigentlich Physiotherapie gebrauchen könnten. Am Ende, weil wir ja irgendwie gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die im Moment noch nicht die Möglichkeit geben, so ganzheitlich zu denken, so früh mit der Prävention einzusteigen, wie man das möchte. Am Ende auch, weil vielleicht keine Anreize gesetzt sind, eine Therapie schnell, sag ich mal, oder irgendwie so effektiv zu erbringen, dass man den Patienten schnell wieder in so eine Selbstbefähigung bringt, dass der Patient dann in der Lage ist, mit Videos, die ja nicht immer von Liebschau gebracht sein müssen, sich mit Videos selber zu helfen, zu Hause zu üben und dem dann irgendwie auch den erzielten Effekt in der Therapie noch länger anhalten zu lassen. Und jetzt ist die spannende Frage, was können wir alle tun, um der Physiotherapie, die am Ende ist, wieder auf die Beine zu helfen?
Ich habe da auch keine Patentlösung dafür. Was ich nur so von dem Forschungssymposium auch mitgenommen habe, ist, es hilft total, sich einfach zusammenzusetzen. Also setzt euch zusammen, schmiedet Ideen, macht Pläne, seid verrückt, seid kreativ, denkt, es gibt ja immer dieses schöne Denk außerhalb der Box, thinking outside the box. Ja, also es ist jetzt, glaube ich, einfach der Moment, wo man wirklich mit kreativen Ideen kommen sollte. Und tatsächlich, nochmal Rückbezug auf Dave Nichols, er sagt wirklich, setzt euch zusammen mit Designern, mit Musikmachern, mit Kreativschaffenden und denkt einfach mal komplett neu, neue Ideen, macht euch neue Gedanken. Und ja, ich glaube, wenn die dann überzeugend sind, dann können wir es irgendwie auch schaffen, diesen Sprung zu machen und rein in irgendwie ein neues Zeitalter.
Total interessant, wenn ich jetzt aus der Praxis heraus gucke, wie oft ich Gespräche führe mit Kollegen bei uns im Team, die sagen, Mensch, es wäre so toll, wenn ich irgendwie meine Musik mit der Logopädie verbinden könnte. Es wäre so toll, wenn ich irgendwie eine Aphasie-Gruppe haben könnte, die gemeinsam ein Theaterstück lernt. Oder es wäre so toll, wenn wir irgendwie meine Sportleidenschaft, irgendwie, wenn ich das irgendwie verbinden könnte mit dem, was ich in der Arbeit mache. Und der Bedarf ist ganz sicher da. Und alleine mit den drei Sätzen wird wahrscheinlich jedem, der zuhört, irgendwie so eine Idee einfallen, die er auch schon immer gerne verbinden wollte. Mhm. Und jetzt gilt's halt immer ein bisschen mehr als nur das Formulieren des Wunsches. Es wäre so schön, dieses Talent oder dieses Hobby mit meinem Beruf zu verbinden, sondern tatsächlich mal den nächsten Schritt zu gehen und jeden Tag ein paar kleine Dinge dafür zu tun, dass man mal ausprobiert und mal die Frage wirklich bearbeitet, wie kann ich denn mein Hobby mit dem Beruf verbinden? Meint ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hilft ganz viel weiter, sich wirklich zu vernetzen und sich auszutauschen und dann in so kleinen Gruppen irgendwie Projekte zu starten, vielleicht einfach, ne? Also, weil wenn man mehr Man- und Women-Power hat, dann sind die Sachen häufig leichter, als wenn man dann irgendwie mit dieser Idee komplett alleine dasteht.
Mhm. Ja. Hochspannend. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass auch für alle, die diese Antwort jetzt auf die Frage, wie holt man denn die Physiotherapie wieder vom Boden hoch, für diejenigen, für die diese Antwort zu abstrakt war jetzt gerade, weiß ich zum Glück, dass es bald dann auch eine Antwort von Dave Nichols gibt.
Genau, er bringt, also zumindest war so die Ankündigung, nächstes Jahr im Sommer sein neues Buch raus, wo er eben, ja, es kann aber natürlich auch bei ihm wieder sein, dass es abstrakt bleibt, das weiß ich nicht. Aber ja, er versucht dort in diesem Buch auf jeden Fall so ein bisschen Antworten zu geben, wo es hingehen könnte, Visionen zu entwerfen. Aber ich würde sagen, es lohnt sich nicht zu warten, sondern selber aktiv zu werden, weil es kann wirklich sein, dass es auch einfach abstrakte Antworten sind. So, weil er einfach so ein Denker ist. Ja.
Okay, sehr spannend. Ich bin neugierig, ob das alle spannend finden oder nur wir beide, in denen wir jetzt in der abstrakten Wolke hier gerade hängen. da wär ich sehr dankbar über Feedback, auch über konkrete Ideen, konkrete Projekte, konkrete Fragestellungen, die sich für euch da ergeben. Das wär spannend zu diskutieren. Und Claudia, mit dir würde ich gerne unbedingt reden, spätestens, also auch gerne zwischendrin, aber spätestens, wenn das Buch von Dave Nichols dann draußen ist, dass wir da mal beide reingucken zusammen und überlegen oder mal prüfen, welche konkreten Antworten er denn gibt, um die Physiotherapie wieder an den Start zu bringen.
Ja, sehr gern. Also bis spätestens nächstes Jahr im Sommer.
Ja, bis dahin und schön, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast.
Ja, gerne.